Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
GKV-Reform, Stand der Dinge. Vor kurzem hat die Finanzkommission Gesundheit 66 Empfehlungen für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ausgesprochen. Wir haben über die Vorschläge gesprochen.
Die GKV-Finanzkommission hat jetzt Vorschläge für eine Reform geliefert. Noch ist nicht genau klar, was passieren wird. Es gibt noch natürlich eine große Auseinandersetzung mit allem, wie es heute so modern heißt, Stakeholdern. Auch die Koalitionspartner sind sich, glaube ich, noch nicht 100% einig, wohin es jetzt gehen soll. Aber der Hintergrund ist klar, es ist nicht genug Geld da für alles. Das können wir schon mal festhalten.
Man kann festhalten, dass die geschätzte Finanzlücke im Jahre 2027, also im kommenden Jahr, bei etwa 15 Milliarden Euro liegen soll, erwartbar zumindest. Und bisher waren solche Schätzungen immer plus minus 10% ziemlich zutreffend. Mhm. Und die wird, wenn wir gar nichts tun, weil die Schere zwischen Entwicklung der Ausgaben, wenn man die Ausgaben sich so weiterentwickeln lässt, wie wir das die letzten 10 Jahre gehabt haben, und der Einnahmen, wenn sie sich so weiterentwickeln wie die letzten Jahre, wenn man das extrapoliert, dann schätzt man, dass Defizit im Jahre 2030, also nur 3 Jahre später, 40 Milliarden Euro sind. Und das kann ja nicht ohne Antwort bleiben und ohne Reaktion bleiben, politisch, auch wirtschaftlich nicht. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Der eine Aspekt ist der, tatsächlich Sparmaßnahmen zu bemühen. Und das ist wie bei der Schwäbischen Hausfrau. Da habe ich die Einnahmen und die Ausgaben. Und wenn A größer ist als E, A für Ausgaben, E für Einnahmen, dann ist das eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Grundlogik, dann geht das nicht lange gut. Und das wissen alle Menschen in dieser Gesellschaft auch. Da gibt es einen wunderbaren, witzigen Bonmot von Boris Palmer, der hat dann nach der Wahl Baden-Württemberg gesagt, ja, alle Menschen in diesem Land wissen, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen. Das ist jedem bewusst, brauchen wir gar nicht zu erläutern. Das Problem ist nur, jeder fummelt am Gürtel des anderen rum. Und das ist ein bisschen das Gesellschaftsspiel überhaupt, wenn es ans Sparen geht. Und darum ist, glaube ich, wichtig, dass bei Sparmaßnahmen, Sparbemühungen ein gesamtes System balancierter und fairerweise unter Beteiligung aller betroffen ist und dass nicht einzelne Gruppen in besonderer Weise dann herangezogen werden.
Jetzt könnte man das ja auf viele Arten und Weisen neudeutsch challengen. Also das eine ist, man könnte sagen, ja, da gibt es eine Finanzierungslücke. Das liegt eben an der Gesellschaft, wie wir sie haben. Und vielleicht ist das GKV-Modell alleine gar nicht ausreichend. Und wir müssen es sozusagen noch durch andere Einnahmen aus Steuern querfinanzieren. Weil Gesundheit ist uns das Wichtigste, könnte man sagen.
Könnte man sagen, wenn man das Gefühl hätte, dass das, was man da tut und der Aufwand, den man betreibt, mit dem Ertrag, den man damit produziert, angemessen wäre. Und man einfach sozusagen sagt, wenn man noch mehr Ertrag will, guten Ertrag im Sinne gesunder Lebensjahre, nicht erkranken und anderen Dingen, dann muss man eben noch mehr investieren und noch mehr ausgeben. Und dann hat man einen noch höheren Output. Und wenn man den dann haben will in einer modernen, älter werdenden Gesellschaft oder auch durchaus reichen Gesellschaft, dann kann man das ja auch gesamtgesellschaftlich miteinander mit Mehrheiten so entscheiden. Der Eindruck wird aber nicht von Gesundheitsökonomen und von allen Menschen geteilt, weil wir im Vergleich jetzt schon das mit der Schweiz zusammen nach den Vereinigten Staaten, die eine Sonderrolle spielen, aber das mal weglassen, haben wir die höchsten durchschnittlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf. Deutlich höher als in vergleichbaren anderen europäischen Ländern. Ich vergleiche uns jetzt mal mit skandinavischen Ländern oder Holland oder auch England, aber das lassen wir auch mal weg mit dem NHS, ist auch ein Sonderthema. Wir nehmen jetzt aber Holland und Dänemark und Schweden. Norwegen kann man, glaube ich, ganz gut nehmen. Man kann auch Spanien nehmen und Frankreich. Wenn man das alles sich anschaut, dann würde man sagen, wir geben zum Teil ein Drittel mehr aus pro Kopf und haben aber notabene eine geringere durchschnittliche Lebenserwartung. Wenn man das mal als ein hartes Kriterium anlegen möchte, um zu messen, wie gut ist ein Gesundheitswesen. Jetzt könnte man sagen, das ist aber nicht alles. Wir haben vielleicht besser gelebt bis dahin. Stimmt auch nicht ganz, weil die Inzidenz von bestimmten Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Tumorerkrankungen bei uns auch höher ist. Das heißt also, auch in der Vermeidung von Erkrankungen sind wir nicht besser. Und wir sind nicht besser in der Behandlung, denn sonst würden wir älter. Irgendwie sozusagen ist dieses Argument, man gibt viel aus und kriegt viel Gutes, nicht total schlüssig. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt im System, würde auch zugeben, dass vielleicht doch ein bisschen Effizienzreserven existieren. Eine ganze Menge an Redundanz stattfindet. Wir haben da oft drüber gesprochen. Das hat auch was zu tun mit Zugang. Das war der zweite Teil dessen, was ich eben noch nicht zu Ende geführt habe. Also der erste Teil sind natürlich durchaus auch Sparbemühungen. Und jetzt setzen wir uns gerade auseinander mit 66 zum Teil sehr kleinteiligen Vorschlägen dazu, mit einem Gesamtvolumen, was deutlich über den 15 Milliarden, die es nächste Jahr braucht, liegt, was also das Potenzial hat, tatsächlich diese Deckungslücke auch für die nächsten Jahre erfolgreich zu schließen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil wird ja dann Ende dieses Jahres diskutiert werden, weil es dann darum geht, was für strukturelle Veränderungen im Gesundheitswesen müssen wir vornehmen, damit wir sozusagen das, was wir jetzt an Einsparungen haben, auch dann tatsächlich strukturell abbilden und absichern vor allen Dingen dann für noch weitere, für andere Zeiten. Und ich glaube, dieser Aufgabenstellung muss man sich widmen, alle Beteiligten. Sonst werden wir das haben, was im Übrigen den von Ihnen am Anfang gemachten Vorschlag einfach, da muss man halt mehr zahlen, ein bisschen limitiert. Wir haben die Situation jedenfalls in der gesetzlichen Krankenversicherung und zum Teil auch bei der privaten, das hälftige Aufkommen der Krankenversicherung vom Arbeitgeber übernommen wird. Und es belastet natürlich als sogenannte Lohnnebenkosten unsere Stückkosten in der Produktion. Und wir sind ein Land, was darauf angewiesen ist, dass uns unsere Produktion, unsere Industrieprodukte abgenommen werden, und zwar weltweit. Mhm. Und wir befinden uns aktuell in einer seit Jahren, glaube ich, 3-4 Jahre jetzt laufenden wirtschaftlichen Seitwärtsbewegung mit minimäßiger Rezession, ganz leichtem Rückgang auch von der Industrieproduktion bis hin zu plus minus null. Das ist eine Seitwärtsbewegung, die wir schon eine ganze Weile haben. Das führt aber dazu, dass wir natürlich real tatsächlich etwas verlieren. Und das hat natürlich zur Folge, dass sowohl Beitragsentwicklung wie auch und damit die Einnahmenseite der gesetzlichen Krankenversicherung sich nicht verbessert. Mhm. Und wenn wir jetzt die Beiträge erhöhen und uns schwer tun, unsere Produkte am Weltmarkt zu vermarkten, wir kämpfen an gegen China mit inzwischen sehr guten, auch wettbewerbsfähigen Produkten zu deutlich geringeren Produktionskosten. Oder wir kämpfen an gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, in denen wir mit Irrsinnszöllen belastet werden. Das wird à la longue bedeuten, wenn wir eine ernsthafte Wirtschaftsrezession hineinrutschen. Und das könnte im Rahmen einer Weltwirtschaftskrise jetzt angesichts des Iran-Krieges und so, wird von Wirtschaftsweisen durchaus als denkbares Szenario an die Wand gezeichnet. Wenn man sich das vorstellt, dann bleiben sozusagen hinterher für Veränderungen und für Finanzierung vom Gesundheitswesen relativ wenig übrig. Und wenn ich jetzt sage, wir machen das einseitig, belaste ich den Patienten und sage, wir machen jetzt nochmal Zusatzbeiträge, wie wir das ja mal ursprünglich bei der Einführung der Zusatzbeiträge gemacht haben. Da haben wir ja gesagt, die Zusatzbeiträge werden nur vom Versicherten bezahlt. Dann hat man die aber auch wieder paritätisch jetzt verteilt zwischen Versicherten und Arbeitgeber, weil man das als ungerecht empfunden hat und diese paritätische Finanzierung des gesetzlichen Krankenversicherungssystems als solidarisch und angemessen angesehen hat. Wenn der Versicherte alleine den Zusatzbeitrag bezahlen müsste, wenn man diese Einrichtung dynamisiert in dem von Ihnen erwähnten Sinne, dann haben wir natürlich die Situation, dass man sagen würde, Menschen, die über Geld verfügen, die leisten sich das dann, höhere Einkommen, Angestellte im höheren Dienst etc., die können das dann machen. Und Menschen, die einfacher Tätigkeit nachgehen mit niedrigem Einkommen, die haben das Geld dafür gar nicht. Das ist ein Argument, mit dem man dann sehr schnell sich auseinandersetzen müsste. Und man müsste auch sagen, dass natürlich angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung wahrscheinlich und der nicht erwartbaren erheblichen Tarifabschlüsse das Geld auch gar nicht da ist bei den Menschen. Ja? Also insofern bin ich unverändert dafür, ein sparsames, effizientes, unter wirtschaftlichen Kriterien gut aufgestelltes Gesundheitswesen zu organisieren und schon auch anzugucken, was ist nötig und was nicht.
Zweite mögliche Challenge wäre zu sagen, jetzt gibt es bestimmte Tätigkeiten, vielleicht auch bestimmte medizinische Fachrichtungen, die sind vielleicht bisher schon ein bisschen besser bezahlt als andere.
Natürlich wird gemault werden, keine Frage, aber gibt es nicht schon auch Kriterien, wo man sagt, hier sollte man eher kürzen als da?
Also das ist schwierig, weil wenn das mit den Einkommensvergleichen losgeht, ja, und die Frage, warum und wie ist es entstanden und ist das gerechtfertigt, ist das legitim und ist das überhaupt vergleichbar? Wenn Sie die Debatte über Sparen damit noch garnieren, dann ist der Stillstand vorprogrammiert. Das kriegen Sie nicht hin, außer in einem diktatorischen System. Und wenn ich auf Zufriedenheit gesetzt habe, dann schon, weil ich finde und auch nachvollziehen kann und mir es so ginge, als jemand, der vielleicht politisch tätig, also angenommen, ich versetze mich jetzt mal in den Kopf der Ministerin und sage, ich bin jetzt Gesundheitsminister, dann wäre das schon mein Anspruch, einen gewissen Grad an Zufriedenheit zu produzieren. Ja, insbesondere natürlich bei Patientinnen und Patienten, bei denen die betroffen sind, um die es geht. Ja, das ist ja klar. Vielleicht an zweiter Stelle auch bei Arbeitgebern, für die es schon auch um Kosten geht und Wettbewerbsfähigkeit, die Existenz an sich geht, da auch. Und auch bei den Ärztinnen und Ärzten selbstverständlich, auch bei denen, die als Nichtärzte Gesundheitsfachberufen angehören und mitarbeiten und zusammenarbeiten. Also eigentlich bei allen betroffen. Und ich finde insofern die Zumutbarkeit schon ein Kriterium und natürlich ein Kriterium auch den Nutzen, den wir stiften mit dem, was wir da tun, der dann schon auch, glaube ich, unter Evidenz ein bisschen genauer angeguckt werden muss. Und da kann man als drittes Kriterium natürlich angucken, wo bestehen Situationen, wo man sagen kann, das tut dem oder der nicht so weh. Ja, das verstehe ich schon. Das ist der Aspekt, den Sie meinen. Dann haben wir aber nochmal ein neues Fass aufgemacht über Gerechtigkeit von Vergütung und von Einkommen. Und das gibt's einfach nicht. Das sind dann schon schwierige Verhältnisse, sei denn, sie stellen alle zu gleichen Konditionen an. Dann gibt's einen bretthaften Standardtarif, das will keiner.
Also Sie kennen ja alle beteiligten Player. Und wenn man sich jetzt anguckt, was so die Äußerungen waren nach den Vorschlägen der Finanzkommission, dann hat man ja das Gefühl, allen Gesundheitsberufen ist sofort jede Existenzgrundlage entzogen. Also da sind Sie, glaube ich, der Einzige, der nicht komplett ausflippt, sage ich jetzt mal. Will ich gar nicht despektierlich sagen, aber ist das auch so ein bisschen Lobbyarbeit? Wird da jetzt auch getrommelt, damit man ein paar Kürzungen vielleicht noch im Zaum hält? Oder ist das wirklich so, dass die Menschen, die sich jetzt geäußert haben, denken, also morgen ist das Gesundheitswesen in Deutschland zu Ende?
Das ist, ja, ganz so schlimm finde ich die Reaktion nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird natürlich schon darauf hingewiesen, dass man, wenn man kürzt, mit Kürzungen auch etwas provoziert oder etwas auslöst. Das finde ich zunächst mal legitim, ja, dass man sagt, wenn er für bestimmte Dinge kein Geld mehr gibt, dann wollte er die Dinge, für die er vorher Geld gegeben hat, offensichtlich auch nicht und dann kriegt er die auch vielleicht in dem Umfang nicht mehr. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Jetzt muss man sich fragen, ob die Dinge, die man dann nicht mehr macht oder es dann nicht mehr gibt, tatsächlich dann einen solchen Grad von Auswirkung haben, dass man das deshalb nicht tun sollte. Oder aber gibt es dazu den Alternativen, denn eins, und darauf kommt es mir an und darauf lege ich Wert und darum bin ich in den Äußerungen auch, zumindest mal was Details angeht, zunächst zurückhaltend. Das von mir eben geschilderte Defizit, der Spread zwischen Einnahmen und Ausgaben, der ist da, der ist real, das ist ein Faktum. So, da gibt es dann die normative Kraft des Faktischen, die halte ich für eine der wirksamsten Kräfte in der Politik, weil da gibt es nicht viel zu rütteln, da gibt es auch nicht viel zu meckern, da gibt es auch nichts zu kritteln, das ist so, wie es ist. Und das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Und da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Und darum bin ich dann gut beraten, ich reagiere. Und wenn ich sozusagen Teil eines großen Ganzen bin und meine Reaktionserwartung, die an mich herangetragen wird, von mir nicht geteilt wird, weil ich sage, das geht so nicht, dann ist das total in Ordnung. Aber ich muss dann etwas Alternatives liefern, was dem im Wert halbwegs äquivalent ist. Wenn ich denn das Gefühl habe, dass die Verteilung der Wertigkeiten des Beitrages an den Sparmaßnahmen über alle und im Vergleich betrachtet halbwegs angemessen verteilt ist. Ich kann natürlich auch sagen, ich bin überproportional betroffen. Auch diese Debatte kann ich natürlich noch führen. Also beides ist möglich. Aber etwas liefern muss ich.
Also Sie meinen, wenn Leute meinen, es besser zu können, dann sollen sie es auch beweisen?
Zum Beispiel.
Okay, dann habe ich nur noch eine Frage. Da muss ich sagen, ich kann die Sparmaßnahmen einzeln natürlich nicht beurteilen. Logisch, bin jetzt kein Profi, verdiene nicht an diesen Dingen. So, ich kenne mich mit Podcastpreisen aus. So. Aber es wurde auch gesagt, sozusagen diese empfohlenen Sparmaßnahmen oder diese geplanten gibt es in drei Kategorien. Und zwar A, Sternchen, das heißt, es hätte sogar positive Auswirkungen auf die Versorgung. Ja. A ist ohne Auswirkung und B potenziell negativ. Und da habe ich das Gefühl, da ist ein bisschen zu viel Marketing drin. Denn wenn Sachen gestrichen werden, nur mal sowas wie Erhöhung der Zuzahlungsbegrenzungen, kann sinnvoll sein. Ja, es gab Lohnzuwachs. Wir wissen, es gab auch viel stärkere Inflation. Wenn jetzt also Leute, warum auch immer, entscheiden, nee, das kann ich mir nicht leisten, ich gehe jetzt nicht zum Arzt. Dann ist das jetzt nicht eine Verbesserung der Versorgung. Kann man sagen, das muss man in Kauf nehmen. Aber zu sagen, alle Kürzungsmaßnahmen, die jetzt erstmal vorgeschlagen sind, führen zu einer Verbesserung, da weiß ich nicht, wie Sie das sehen.
Also ich sag mal, die Kategorie ist A, Sternchen. Das sind Einsparungen mit positiven Einwirkungen auf die Qualität. Wo man sagen könnte, die sind nicht nur überflüssig, die richten sogar Schaden an. Wo wir mehr Geld ausgeben, haben wir nicht nur keinen Nutzen, wir haben sogar potenziellen Schaden.
Darunter sind aber zahlreiche Sachen, wo ich denke, das ist Quatsch. Das ist
eine subjektive Wertung, subjektive Bewertung der 10 Wissenschaftler.
Okay.
Ja? Ja. So, und dann gibt es die Kategorie A. Da sagt man, das können wir alles lassen. Da ist nicht zu erwarten, dass sie die Versorgung inhaltlich verschlechtert. Und das ist eine sehr mutige Einteilung. Die kann man so vornehmen, das muss man nicht so vornehmen. Das ist die Bewertung. Diese Bewertung ist aber nicht willkürlich. Sondern diese Bewertung hat auch eine Evidenz. Die ist da auch in den 468 Seiten oder wie wir es auch immer sind, aufgeführt.
Sie wollen sagen, ich muss das nachlesen.
So ist es.
Okay.
Das müssen Sie nachlesen. Und dann müssen Sie vielleicht auch tiefer gehen, müssen sagen, die angeführte Studienlage, die da zitiert wird, müssen Sie sich anschauen. Oder müssen Sie gucken, ob das so ist oder nicht. Und ich kann Ihnen sagen, ich kenne etliche von den 10, die das getan haben. Und so wie ich die einschätze, ist das keine völlig willkürliche Einteilung, die die da vorgenommen haben. Das haben die bewusst getan, damit diejenigen, die dann anfangen, das zu kritisieren, denen ist die Latte hochgelegt worden. Da kann man nicht einfach erzählen, da muss man schon auch dran gehen. Und das finde ich auch richtig. Und dann kommt die Kategorie B, da weiß man, wenn man das einspart, verändert sich ein bisschen was in der Qualität. Da muss man sich dann fragen, will ich diese Qualität, die ich da habe, die inhaltlicher Natur sein kann, aber auch komforttechnisch sein kann, kann viele Aspekte haben, will ich die aufrechterhalten oder spare ich mir die? Ja, natürlich würden Sie sagen, wenn Sie ein Auto hätten, was 15.000 Euro weniger kostet, dann hätten Sie eine Situation, wo Sie sagen, ich komme damit auch gut ans Ziel. Das tut auch alles das an Dienst, was es tun sollte. Eigentlich reicht mir das. ich habe nicht ganz so eine Befederung und ich habe nicht ganz so große Reichweite. Deshalb ist ein bisschen unkommoder, aber das ist völlig in Ordnung. Auch diese Entscheidung soll man diskutieren miteinander, wenn man sparen muss. Kann man ja sagen, bestimmten Service, bestimmte Kommodität, die ich mir leiste ich mir jetzt in Zukunft oder vorübergehend mal nicht, weil das Geld einfach nicht mehr da ist. Auch darüber zu debattieren ist eine Frage der Ehrlichkeit und auch angemessen. Und im Moment ist das ja nur ein Vorschlag, den man dann nicht in toto übernehmen muss, sondern wo man die einzelnen Dinge angucken, bewerten und dann auch diskutieren kann.
Fand ich jetzt sehr überzeugend, was Sie gesagt haben. Jetzt gibt es ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, egal wie viel Experten und wie gut die Experten sind, die daran beteiligt sind, dass man das jetzt einführt und merkt, es hat doch nicht so ganz geklappt. Es hat also vielleicht die Versorgung an manchen Stellen nicht verbessert, sondern tatsächlich würde man denken, oh, das hat nicht so gut geklappt. Gibt es denn die Chance, dann wieder zu sagen, wir müssen hier nochmal was ändern?
Die Chance gibt es immer. Mhm. Also wer so Politik macht, dass er sagt, es gibt nichts mehr zu ändern, der hat sich ja eingebuddelt, sage ich mal so. Das pragmatische Regieren, indem man unabhängig von ideologischen Vorstellungen Entscheidungen fällt, die transparent darstellt, die Beweggründe für die Entscheidung auch erläutert und dann die Entscheidung umsetzt und trifft und dann auch die Wirkung dieser Entscheidung anschaut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.